Werbung.
Ihr Unternehmen wächst und die Anforderungen an Informationssicherheit auch. Mit Grasp setzen KMU ihr ISMS digital, übersichtlich und nach ISO 27001 oder NIS 2 Vorgaben um. Automatisierte Analysen, klare To-Dos und nachvollziehbare Reports sorgen für Sicherheit ohne Zusatzaufwand. Probieren Sie Grasp 30 Tage kostenlos aus unter grc-podcast.com plus 20% Rabatt für 6 Monate. Grasp, das smarte ISMS für den Mittelstand.
Werbung Ende.
Kapital, der Wirtschaftspodcast.
Ich darf Sie wieder herzlich begrüßen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Nils Kreimeier und ich arbeite als Wirtschaftsredakteur für das Magazin Kapital. Ja, es gibt Produkte, bei denen man intuitiv denkt, nee, das lässt sich nur sehr schwer übers Internet verkaufen. Und für mich haben dazu immer Kosmetik, Parfums und Düfte aller Art gehört. Denn eins stimmt ja, man kann online Bilder von Dingen zeigen, man kann sie beschreiben, im Texten, man kann Filmchen über sie ins Netz stellen. Aber etwas riechen, also den Geruch von etwas wahrnehmen oder den Duft, das geht im Internet bisher nicht. Und soweit ich weiß, gibt es dafür auch noch keinerlei Pläne. Umso erstaunlicher ist für mich der Aufstieg von Flaconi. Das ist ein Online-Händler für sogenannte Beauty-Produkte. Dazu gehören Kosmetik und natürlich auch Parfums. Der absolute Platzhirsch in diesem Markt in Deutschland ist bisher Douglas. Allgemein bekannt, hat hier im Land etwa 300 Filialen und ist ja in der Weihnachtszeit für viele so eine Art Standard-Anlaufstelle. Aber Flaconi holt auf und macht Douglas beim Verkauf über das Internet immer härter Konkurrenz. 2024 hat Flaconi einen Umsatz von einer guten 500 Millionen Euro gemacht. Das ist zwar nur so etwa ein Neuntel dessen, was Douglas umsetzt, aber das Wachstum ist dabei beachtlich. Und das ist wirklich eine interessante Geschichte. 2023 hat Flaconi so um 20% zugelegt. Im Jahr danach, 2024, schon um 30% und dieses Spiel setzt sich im laufenden Jahr munter fort. Ein Grund möglicherweise dafür, Flaconi gehört, das ist so ein bisschen ein Kuriosum, zur Gruppe Pro7Sat1 und hat ziemlich lange davon profitiert, dass sie eben sehr günstige Werbeslots in den dazugehörigen Sendern bekommen haben. Jetzt stellt sich trotzdem die Frage, Werbung hin oder her, wie funktioniert das, Düfte online zu verkaufen, die man ja auch am Fernseher eigentlich nicht bewerben kann? Ich habe darüber mit Bastian Siebers gesprochen. Der ist seit Oktober 2022 Chef bei Flaconi und hat das Unternehmen seitdem ja ganz schön einer Rostkur unterzogen. Er hat haufenweise Artikel aus dem Sortiment geschmissen, hat die Belegschaft umgekrempelt und hat auch ansonsten ganz schön die Zügel angezogen. Und ich habe Siebers in der Flaconi-Zentrale in Berlin-Charlottenburg besucht. Die sieht so ein bisschen aus, als habe man in einer deutschen Tatortfolge ein Start-up-Büro aufgebaut mit bunten Bildchen, einer geräumigen Partyküche und einem schicken Fitnessbereich. In diesem Fitnessbereich macht sich auch Siebers nach eigenen Aussagen regelmäßig stark und man wird gleich hören, dass er auch über die Branche einige ziemlich starke Meinungen vertreten kann. Wir sind heute zu Gast bei Flaconi in Berlin-Charlottenburg und vor mir sitzt der Chef von Flaconi, Bastian Siebers. Schön, dass wir hier sein dürfen und ja, willkommen im Podcast.
Vielen Dank, schön, dass ich hier sein darf.
Bastian, mein erster Gedanke bei Flaconi war eigentlich, dass es irgendwie kontraintuitiv ist, einen Duft übers Internet zu kaufen. Irgendwie denkt man ja, klar, also Brille verstehe ich, Anziehsachen versteht man, irgendwie kann man alles sehen, aber etwas, was man einmal gerochen haben muss oder so, das ist für mich irgendwie kein Online-Produkt. Warum funktioniert das trotzdem?
Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also das, was du sagst, ist, glaube ich, durchaus eine Sichtweise, die viele auch teilen, aber eins zu eins war das, glaube ich, auch der Anfang von dem Zalando und vielen anderen, wo man gesagt hat, Schuhe kaufen im Internet, ich weiß nicht. Am Ende, wenn man sich mal das ganze Thema anschaut und beispielsweise auch unseren Erfolg mal versucht, so ein bisschen zu dekonstruieren, dann liegt es daran, dass die Motive der Kunden sehr unterschiedlich sind. Na, was ist wirklich wichtig für den Kunden? Und beispielsweise fangen wir mal vorne an. Meistens gibt es ein Einkaufsmotiv, das du quasi bestmöglichst treffen sollst. Und jetzt glaube glauben viele Leute, dass Parfüm etwas ist, was man immer neu ausprobieren muss. Und das ist aber gar nicht der Fall. Das heißt also, wir machen, so nach meiner Schätzung, ein Viertel des Umsatzes, würde ich sagen, wirklich mit neuen Düften, wo Kunden was Neues ausprobieren, wo es auch viele Möglichkeiten gibt, bei uns das tatsächlich zu machen, insbesondere das Probenbusiness und ein paar andere Sachen. Da kann man immer viele neue Düfte erkennen. Der eigentliche Punkt, warum wir aber so viel Umsatz machen, ist, wir nennen das Replenishment. Das heißt also, du hast einen Duft, den benutzt du vielleicht seit Jahren oder hast ihn neu für dich entdeckt, der ist aufgebraucht und dann möchtest du ihn wieder kaufen. Und das ist natürlich sehr einfach. Und dann sind wir im Bereich der Convenience, nennen wir das. Das heißt, du möchtest auf der Couch sitzen, du möchtest dein Handy nehmen, du suchst den richtigen Artikel, dann vielleicht bist du schon in unserer Newsletter-Datenbank oder auf euren App-User.
Ich klicke die Newsletter immer weg eigentlich. Aber
ja, also interessanterweise auch dort. Ne, viele sagen immer, ne, seit 10 Jahren der Tod des Newsletters wird kommen. Ich sehe ihn nicht. Also bei uns einer der besten Marketing- und auch Retention-Hebel, um Kundenbindung herzustellen, ist wirklich Kommunikation über den Newsletter, über die App, und das läuft.
Okay, aber das ist jetzt sozusagen ja nachvollziehbar, dass Leute, die einmal schon Duft gefunden haben, dann gucken, wo kriege ich das relativ günstig im Internet, und dann sozusagen vielleicht sogar so eine Art Abo-Dauerbestellung, gibt es ja auch mittlerweile die Möglichkeit, laufen lassen. Aber ihr müsstet ja eigentlich auch den Anspruch haben, Leute für neue Düfte zu gewinnen oder was ausprobieren zu lassen, weil also wie häufig kaufe ich ein Parfum nach?
Also wir haben den Anspruch, erfolgreich zu sein, und wir haben nicht den Anspruch, den Kunden zu bevormunden. Das heißt, wenn der Kunde etwas kaufen möchte, was er kennt, sind wir die beste Quelle. Das ganze Thema neue Sachen ausprobieren fördern wir sehr, sehr stark, insbesondere über soziale Kanäle, wo wir in Zusammenarbeit mit Influencern, aber auch mit unseren eigenen Experten versuchen, neue Sachen vorzustellen, die auch zu bewerben und dem Kunden an die Hand zu geben. Das stärkste Mittel, ich habe es aber gerade schon genannt, ist eigentlich, wenn du die Sendung bekommst, hast du üblicherweise immer 2 Duftproben mit dabei, und so kommen die Kunden immer auch an neue Düfte ran, um sie dann auszuprobieren. Oder sie gehen auch von mir aus in eine Filiale. Ne? Also wir sind hier gar nicht dogmatisch. Aus unserer Sicht hat jeder Kanal so seine Vorteile, und wenn man etwas ausprobieren möchte, finde ich, ist tatsächlich der Weg in eine Filiale auch gar nicht verkehrt. Vielleicht nochmal last but not least. Es gibt ein Produkt, das nennen wir Try Me. Dort versenden wir das Parfüm oder das Produkt direkt mit einem Sample mit dazu. Das heißt also, du musst nicht das Parfüm öffnen, um es auszuprobieren, sondern du nimmst quasi das passende Sample, und dann weißt du, ob es das Richtige ist für dich oder nicht.
Jetzt hast du gerade das Wort Filiale gesagt. Ihr selbst habt ja auch einen kleinen stationären Teil, ne? den ihr ausbauen wollt? Oder?
Also wir haben 3 Filialen. Jetzt muss man das nochmal erklären. Warum haben wir überhaupt Filialen? Wir nennen uns selbst ein Internet Pure Play Unternehmen, was ja eigentlich impliziert,
pure dann.
Genau, es wäre pure, pure. Aber es gibt ehrlicherweise kein großes Unternehmen, was wirklich 100%ig pure ist. Bei uns ist es so, wir haben die Filialen insbesondere, damit wir die rechtlichen Vorgaben der Partner, unserer großen Brands, tatsächlich treffen. Es gibt also große Partner wie ein Chanel oder ein Dior, ne, der steht im Vertrag drin, hey, du musst 3 Filialen haben, also haben wir 3 Filialen. Ne. Das heißt, wir lernen über diese Filialen, wir können dort schauen, was unsere Kunden wirklich gut gefällt, aber eigentlich tun wir es insbesondere, damit wir überhaupt im Internet verkaufen können. Das nennt sich ein selektives Vertriebsmodell.
Jetzt müssen wir mal ein bisschen über Zahlen reden, glaube ich. Du hast das eben schon angesprochen. Du hast ja das Wort Erfolg in den Mund genommen. Das kann man, glaube ich, mit Bezug auf das vergangene Jahr ganz gut sagen. 32% Wachstum. Ihr wart im vergangenen Jahr bei 500 Millionen Euro Umsatz, etwas mehr. Woher kommt das, und wie geht das jetzt weiter in diesem Jahr?
Ja, also ich habe ja Ende 22 angefangen, und wir haben damals quasi uns nochmal gefragt, Mensch, was ist eigentlich notwendig, um erfolgreich zu sein heutzutage? Und wir haben damals eine sogenannte Fitnessphase die ersten 3 Monate gemacht haben, weil ich bin der Überzeugung, es geht nicht um ein USP, es geht um ein VSP, nennen wir das, also eine Value Selling Position. Das bedeutet, was wir versuchen ist, bei den Themen, die für den Kunden relevant sind, für eine Kaufentscheidung, wollen wir besser sein als der Wettbewerb. Also wir glauben super, super stark an Wettbewerb und daran, immer ein Stück weit besser zu sein als der Rest. Dann haben wir geschaut, okay, was sind die Themen, die den Kunden wirklich interessieren? Und dann ist dabei rausgekommen, und das ist auch wieder ganz spannend, ne, es ist das Sortiment, es ist der richtige Preis, es ist die richtige Geschwindigkeit, es ist ein auf Conversion optimierter Online-Shop und es ist eine super gute App. Tatsächlich, wenn man auf den Themen danach einen besseren Job macht als der Wettbewerb, kommt der Kunde ganz automatisch zu einem.
Also eine Methode war ja, glaube ich, auch, dass du nach deinem Antritt damals das Sortiment hier ordentlich ausgedünnt hast. Ich glaube, um die Hälfte ungefähr, ist das richtig? Kann man das so ungefähr sagen? Was ist da alles rausgeflogen?
Genau, also wir haben innerhalb dieses, ich sag mal, dieser ersten 3 Monate gesagt, wir müssen uns fokussieren. Wir können nicht wirklich überall die Besten sein, weil das führt dazu, dass man beliebig wird. Dementsprechend habe ich mir das Sortiment angeschaut und habe mir die Frage gestellt, okay, für was stehen wir als Marke und wo sind wir wirklich gut? Und das Ergebnis ist gewesen, dass wir richtig, richtig gut im Premium- und Luxusbereich sind. Das heißt also, wir kommen ja vom Namen her und von der Heritage aus diesem Parfümthema. Wir haben mittlerweile über die Jahre hinweg uns in die Beauty weiterentwickelt. Das heißt also, das ganze Skincare, Make-up und auch das Haircare-Thema machen wir sehr, sehr gut. Und darüber hinaus, und das war die alte Strategie, das heißt also, die Geschäftsführer, die hier vorher die Verantwortung getragen haben, die haben sich gedacht, wir machen ein Self-Care-Unternehmen aus Flaconi. Und das war ehrlicherweise, glaube ich, ein Schritt zu weit. Das heißt also, ich habe mir das Sortiment angeschaut und da waren viele Produktgruppen drin, in denen wir nicht gut gewesen sind. Wir haben tatsächlich unter anderem auch Sextoys verkauft. Also war jetzt nicht ein Thema, was wir wirklich gebraucht haben, aber der Großteil ist insbesondere gewesen, dass wir sogenannte, wir nennen das Drugstore-Artikel, also Drogerieartikel bei uns im Sortiment haben. Und da habe ich festgestellt, beziehungsweise wir haben natürlich auch Kundenbefragungen gemacht und dabei ist rausgekommen, hey, wenn du ein Deo kaufen möchtest, wenn du klassische Drugstore-Artikel kaufen möchtest, dann machst du das bei Rossmann oder bei DM. Da brauchst du keinen Flaconi für. Der ist nicht besser als ein Rossmann und ein DM. Oder auch ein Amazon hat seine Berechtigung für Artikel, die irgendwie unter 10 Euro sind. Wir sind die Besten für Markenprodukte innerhalb der Beauty. Und dementsprechend haben wir alles weggetan, was in diesem Drugstore-Bereich gewesen ist und wo wir gesagt haben, okay, das ist ein Mitnahmeartikel, das wollen wir aber gar nicht. Dadurch wird unsere Prozesse nur komplexer und dementsprechend haben wir das Sortiment, wie du es schon gesagt hast, halbiert und uns auf das konzentriert, was wir gut sind.
Das heißt, was dann übrig geblieben ist, sind eigentlich tatsächlich eher hochpreisige Produkte, also ja, wirkliches Luxussegment.
Genau, also wir unterscheiden nochmal in Premium, Prestige, Luxus und Nische oben drüber, aber grundsätzlich nach unten haben wir quasi abgeschnitten. Ich versuche das immer so ein bisschen bildhaft zu machen, Jil Sander Sun, das verkaufen wir, das würdest du auch noch bei einem Rossmann bekommen. Ich glaube, da hören die normalerweise auf, was Qualität und Preis angeht, aber tiefer gehen wir nicht. Das heißt also, da sind wir nicht im Wettbewerb.
Weil da muss ich sagen, das ist tatsächlich das Zweite, was für mich vom Gedanken her erstmal so ein bisschen kontraintuitiv ist, dass du Produkte hast, die ja davon leben, dass du deine Geschichte drumherum erzählst. Also ein Parfum an sich ist ja wahrscheinlich in der Herstellung, ich bin jetzt kein Experte, aber nicht so teuer, wie es dann am Ende verkauft wird, sagen wir es mal so. Ich würde vermuten, dass die Margen, die da drauf sind, relativ hoch sind. Und da will man doch als Kunde eigentlich ein Märchen erzählt bekommen. Ich will doch in eine Filiale reinkommen, ich will was riechen, ich will irgendwie bezirzt werden und so. Und wie man sowas online reproduzieren will, ist mir dann doch so ein bisschen schleierhaft.
Also interessanterweise, Antwort ist nein, das will der Kunde gar nicht.
Okay.
Also was will der Kunde? Oder fangen wir nochmal an, du hast recht. Der Kunde kauft Selbstvertrauen in Flaschen. Das ist das, was wir hier sozusagen als Produkt dann auch verkaufen. Für dieses Selbstvertrauen in Flaschen ist aber insbesondere die Brand zuständig, der Hersteller, der aus einem Dior Sauvage zusammen quasi ein Marketingkonzept macht, dieses Thema quasi in den Köpfen der Kunden installiert und dementsprechend auch diese Nachfrage und diese Begehrlichkeit tatsächlich erweckt. Wir sind diejenigen, und das finden wir gar nicht schlimm, die nachher dafür sorgen, dass du ohne großartige Friktionen nachher dein Produkt bekommst. So, und da sind wir die Besten in dem, was wir tun. Und das ist, glaube ich, nochmal der wichtige Punkt. Ich glaube, es gibt viele Leute, die glauben, sie wären irgendwas anderes und verschwenden sehr viel Zeit, dort etwas anderes zu sein, als der Kunde wirklich von ihnen haben möchte. Wir konzentrieren uns auf das, was der Kunde möchte. Ich habe dir gerade so ein bisschen unsere Werte auch schon mal erzählt, was das ist. Und wir starten immer bei Customer-Centric. Das heißt, wir fragen uns, was ist der Kunde? Was möchte er? Und vielleicht noch eine wichtige Ergänzung. Wir fragen uns auch, wofür möchte er eigentlich bezahlen? weil, ne, es gibt so dieses ganze Thema Nachhaltigkeit etc. pp. Wenn du da ein Preisschild dran machst, dann ist der Kunde ganz schnell dann doch nicht mehr bereit, etwas zu tun, was wir für sehr, sehr nachhaltig und richtig halten. Ne, dementsprechend, also wir konzentrieren uns auf das, was für den Kunden wirklich wichtig ist.
Das heißt auch, also wir rutschen ja jetzt langsam in die Weihnachtszeit rein, so diese ganze Vorstellung, an Weihnachten wollen die Leute dann in den richtigen Laden reingehen, mit Goldschleifchen und da aussuchen, was sie möglicherweise verschenken. Das brauchen, du sagst, das brauchen die eigentlich gar nicht. Sie wollen einfach eigentlich nur was kaufen und das können sie bei uns kaufen.
Oder? Nee. Ich sag dir, Kunde ist sehr unterschiedlich. Mhm. Also erstmal haben wir verschiedene Zielgruppen, verschiedene Alter, verschiedene Situationen. Das heißt also, die gleiche Person, die kann an einem Wochenende ein ganz anderes Einkaufsverhalten an den Tag legen, als es das in der Woche macht. Ich habe super viel Zeit am Wochenende. Ich schlender durch Münster und gucke mir irgendwie Produkte an. Das ist jetzt irgendwie ich als Person, kann das passieren. Aber einen Tag später bin ich in einer komplett anderen Situation.
Interessant, dass du Münster sagst. Also eine noch relativ funktionierende Innenstadt eigentlich.
Genau, ich habe mir eine Stadt ausgesucht, wo es wirklich eben halt auch gut ist. Wo sich wirklich eben halt ein Erlebnis für mich als Kunde einstellt, das auch positiv ist. Und nochmal, ich will jetzt hier kein Blaming and Shaming machen, aber grundsätzlich sind die Innenstädte nicht mehr der Anzugsort, die sie früher mal gewesen sind, oder viele Städte sind es nicht mehr. Es gibt noch einige gute Beispiele. So, aber der Kunde entscheidet. Und wenn der Kunde sagt, ich weiß, was ich kaufen möchte und ich möchte einfach auf der Couch sitzen und ich möchte, dass jemand kommt und mir das Paket nachher nach Hause bringt, dann ist das für uns total in Ordnung. Und dann sagen wir, okay, wir haben das verstanden und genau das machen wir besser als alle anderen.
Mhm. Okay, dann lass uns doch mal über den Elefanten im Raum sprechen, nämlich euren Konkurrenten auf dem deutschen Markt. Deutschland ist ja für euch noch nach wie vor der wichtigste Markt. Ich würde fast schätzen, wenn ich hier auf die Straße gehe und jemanden frage, Kosmetik, Parfumartikel, würden die Leute sagen, Douglas.
Werbung.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Werbung Ende.
Ganz absolut. Klar. Also würde ich auch so bestätigen.
Sind auch nach wie vor deutlich größer als ihr. Wie konkurriert man mit so jemandem?
Also fangen wir nochmal vorne an. Bekanntheit. Wichtiger Punkt, aber nicht der einzige. Wir sind mittlerweile in Deutschland mit einer Markenbekanntheit von 52% unterwegs. Das heißt also, jede zweite Person kennt Flaconi. Und das ist eine Zahl, mit der wir sehr, sehr gut uns auch fühlen. Das heißt, wir investieren auch aktuell gar nicht großartig in neue Bekanntheit, sondern wir holen aus der bisherigen Bekanntheit in unseren Zielgruppen einfach mehr raus, indem wir Kunden dort aktivieren, die öfter einkaufen. Das sind quasi unsere Wachstumshebel. Und wenn wir mal vergleichen mit Douglas, die haben ungefähr eine Bekanntheit von 80% in dem Bereich. Also die ist größer, ist aber tatsächlich eben halt für uns jetzt gar nicht schlimm, weil die natürlich, glaube ich, in Deutschland aktuell 400 Filialen haben. Wir haben 3. Dementsprechend, also wir konzentrieren uns auf die Kunden, die für uns, insbesondere die Digitalen, die etwas Jüngeren, die bei uns mehr zu Hause sind und dementsprechend da geht unsere Kommunikation und auch unser Wachstumspotenzial hin.
Aber Douglas versucht ja auch in den E-Commerce zu gehen.
Ja, aber sie machen es schlecht.
Mhm. Was machen die schlecht?
Schlechter. Nein, also ich zähle das ja immer durch. Ich sag Logistik, Assortment, ich sag Pricing und alle Themen, die aus meiner Sicht Handwerk sind. Wenn man dort, und das ist jetzt meine Meinung und vielleicht noch unsere Zahlen, die einfach aufzeigen, dass wir sehr, sehr erfolgreich sind in dem, was wir tun, während Douglas derzeit, und ich würde mich freuen, wenn es anders wäre, das Wachstum nicht hat. Das heißt also, nochmal gehen wir durch. Ich glaube, wir haben das bessere Sortiment. Das heißt, wir haben uns fokussiert, während Douglas immer weiter in die Breite gegangen ist. Die haben Marketplace, die haben aktuell, glaube ich, über 200.000 Artikel. Da kannst du auch Töpfe und Pfannen kaufen. Ich weiß nicht, ob das Chanel wirklich gut gefällt und ich weiß auch nicht, ob es dem Kunden wirklich gut gefällt. Wir haben uns fokussiert, wir sind die Besten mit den besten Brands. So, und das könnte ich jetzt so fortsetzen, in Logistik, in Pricing, whatever.
Du hast gerade gesagt, dass ihr in Bekanntheit eigentlich gar nicht mehr so viel investiert, obwohl ihr ja euch schon in dieser Konkurrenz befindet. Wie stark profitiert ihr noch davon, dass ihr durch euren Eigner ProSieben Sat.1 relativ günstige, wie ich mal vermute, Fernsehslots bekommen werdet?
Genau. Also Fernsehen ist wirklich ein Thema, das ist sehr hilfreich am Anfang, um Bekanntheit herzustellen. Wir sind mittlerweile in einer Situation, dass wir diese Bekanntheit von über 50% haben und wir dementsprechend diese Investitionen derzeit nicht mehr tätigen müssen. Und wir sind hier.
Also ihr macht keine TV-Werbung?
Nee, aktuell nicht. Wir sind wir machen in Deutschland keine TV-Werbung. Wir machen TV-Werbung in Polen beispielsweise, ein Land, das derzeit sehr prosperiert und in dem wir mit weit über 100% wachsen. Und da hilft uns TV natürlich, eine gewisse Grundreichweite auch erstmal aufzubauen, weil wir natürlich noch nicht die Heritage haben und noch nicht so lange dort unterwegs sind. Mhm. Das heißt also nochmal, wir machen derzeit in der Schweiz TV-Werbung, wir machen in Österreich TV-Werbung und wir machen in Polen TV-Werbung, in Deutschland nicht mehr.
Und auf den ausländischen Märkten profitiert er aber auch von der eigenen Struktur, oder?
In Österreich ja, in der Schweiz und in Polen nein. Mhm. Das heißt also nochmal, ist ProSieben unser natürlicher Partner? Nein, nicht zwingend. Ich glaube, das gab mal eine Zeit, da war das, ich sag mal, strategisch eine total sinnvolle Kombination. Grundsätzlich ist es aber auch, glaube ich, kein Geheimnis, dass ProSieben durchaus jetzt nichts dagegen hätte, wenn wir einen anderen Shareholder bekämen.
Okay, damit sprichst du was an, was ich eigentlich erst später fragen wollte, aber jetzt, wo wir schon dabei sind, das ist ja so ein bisschen eine komische Situation. Also du hast gerade schon ja referiert, dass ihr ein starkes Wachstum hingelegt habt in den vergangenen Jahren, wahrscheinlich auch in diesem Jahr wieder ein starkes Wachstum sehen werdet. Auf der anderen Seite gibt es ständig diese ja auch in den Medien transportierte Diskussion darüber, wird irgendwann Flaconi verkauft, weil es eben wahrscheinlich auch relativ viel Geld bringt für eine eigene ProSieben Sat.1. Ist das nicht so ein bisschen so ein Störfeuer, was da ständig läuft?
Also ich glaube nicht. Also interessanterweise, die Frage ist ja immer, wer kriegt das mit? Kriegen unsere Kunden das mit oder kriegen unsere Mitarbeiter das mit? Ist das für die wirklich ein Thema, das sie interessiert? Ich glaube, es ist stark überbewertet. Also als ich angefangen habe vor 3 Jahren, da war der Auftrag relativ klar. Da stand drin, Bastian, mach das Unternehmen erfolgreich und dann verkaufen. So. Das ist also vor 3 Jahren schon klar gewesen und diese Situation hat sich nie verändert. Wir sind jetzt sehr erfolgreich. Ich glaube, das ist gut für ProSieben oder auch für jeden anderen Shareholder. Das heißt also, ProSieben muss uns kein Geld mehr geben. ProSieben kriegt von uns Geld, weil wir Geld verdienen. Und ProSieben hat die Chance, tatsächlich mit uns entweder eine Menge Geld zu verdienen oder uns zu verkaufen, was auch total okay ist. Deswegen, also ich bin da relativ entspannt. Ich sage den Mitarbeitern immer, schaut euch an, wie wir hier zusammen die letzten 3 Jahre gearbeitet haben. Wichtig ist, dass wir hier in Berlin einen guten Job machen. Und das ist auch langfristig die Grundlage für weiteren Erfolg.
Mhm. Aber das ist ja, ich stelle mir trotzdem vor, das ist ja für einen CEO so ein bisschen so eine etwas blöde Situation, weil man weiß ja nicht, wann man eventuell woanders landet, bei wem man auch landet, ob das dann passt oder so. Gut, das gehört natürlich einfach zum Wirtschaftsleben dazu, so eine Situation, aber
vielleicht bin ich da Profi.
Beschäftigt dich nicht groß, oder?
Nein, nicht wirklich. Also ich mache dieses ganze Thema schon seit über 20 Jahren E-Commerce und habe selber auch 10 Jahre Venture-Business gemacht. Wenn ich was gelernt habe in der Zeit, dann ist es unter anderem gewesen, natürlich, dass Menschen miteinander wirklich hier arbeiten und dass an der Stelle manchmal hat man Glück und manchmal hat man eben halt auch mal keine gute Zeit. Aber die eigentliche Leistung im Kern wird im Unternehmen vor Ort erstellt. Und das machen wir sehr gut, da sind wir sehr erfolgreich und dementsprechend bin ich auch sehr entspannt, was die Situation in Unterföhring angeht. Und ist ein Thema, das kam jetzt auch überraschend für uns, dass dort ja der Vorstand ausgetauscht worden ist. Mhm. Aber ist das jetzt ein Thema, das mich jetzt zwingend irgendwie unruhig macht oder wo ich jetzt sage, okay, trefft ihr jetzt Entscheidungen anders? Ganz klares Nein. Nein, wir haben hier unsere Strategie, wir wissen genau, wo wir hinwollen, wir haben hier einen ausgearbeiteten Plan, wir sind aktuell sehr gut unterwegs und ich glaube, das Dümmste wäre, wenn wir irgendwie uns ablenken lassen würden. Und deswegen gebe ich hier alles, um diesen Fokus sowohl für mich selbst als auch fürs Team zu erhalten.
Ich würde gerne noch über einen anderen Teil eures Geschäftsmodells sprechen. Das eine ist ja, dass ihr selbst klar, Produkte über eure Plattform verkauft. Das andere ist aber auch, dass ihr eine Werbeplattform anbietet für Kunden. Wie wichtig ist das?
Ja, ist ein wichtiger Punkt, ne? Also nochmal ganz allgemein gesprochen, wenn man ein gutes Handelsmodell heutzutage macht, dann ist es schon so, dass man sich freut, wenn man ein klein bisschen Geld verdient. Das heißt also, ich sehe viele Unternehmen, die liegen so bei 2-3% in der Marge nachher, was das EBITDA angeht. Wir steuern so in Richtung 4-5, was unser Handelsmodell hingeht. Und wenn man
in diesem Jahr schon, oder?
Naja, das ist so unter anderem auch die Zahl des letzten Jahres gewesen, mhm, dass wir da in dem Bereich unterwegs gewesen sind. Und da wollen wir auch gerne bleiben. Aber nochmal zur Frage Retail Media. Was wir versuchen, ist auf dieses erfolgreiche Handelsmodell, was ja auch die Grundlage dafür ist, dass die Kunden kommen, dass der Traffic da ist, dass wir noch ein zweites Mal den Traffic kapitalisieren. Und das machen wir, indem wir über verschiedene Retail Media Konstrukte diese Reichweite an Brands wiederum verkaufen, die natürlich einen riesen Vorteil haben, weil diese Umfelder so extrem gut funktionieren. Das heißt also, ich glaube, jeder Euro, der bei uns investiert wird, wird wahrscheinlich das 3-5-fache wiederbringen, was sonst normalerweise in anderen Werbeumfeldern nicht möglich ist.
Das heißt, über diese Werbefelder geht es dann wahrscheinlich auch gleich zur Produktbestellung.
Ja, genau. Ja. Also der Weg ist sehr kurz. Ne? Ja. Also man sagt so ein bisschen irgendwie in unserer Sprache, es ist sehr tief im Funnel. Das heißt, der Kunde kommt auf die Plattform üblicherweise, weil er ja irgendwie auch irgendwie an den Produkten interessiert ist oder was kaufen möchte. Und wenn dann an der Stelle investiert wird durch die Brand, hat das natürlich eine sehr hohe Wirksamkeit.
Du hast vorhin schon so ein bisschen über die europäische Expansion gesprochen. Wir hatten schon gesagt, Deutschland nach wie vor mit Abstand stärkster Markt, aber ihr seid in den vergangenen Jahren auch in europäische Nachbarländer, eigentlich fast schon in so konzentrischen Kreisen expandiert, und das soll auch weitergehen. Ihr habt große Märkte schon dabei wie Frankreich, Polen, Italien, UK noch nicht, also Großbritannien ist, glaube ich, noch nicht dabei. Ist das?
Kommt. Also vielleicht nochmal ein Blick in die Vergangenheit. Was haben wir gemacht? Also als ich angefangen habe, waren wir hier in 4 Ländern live. Du hast sie gerade schon genannt. Deutschland, Österreich, Polen und Frankreich. Die erste Aufgabe war erstmal, alle Länder positiv zu machen. Du baust kein internationales Geschäft auf, wenn du nicht erstmal bewiesen hast, dass man damit auch Geld verdienen kann. Das haben wir also gemacht. Hat ungefähr 6 Monate gedauert. Dann waren alle bestehenden Länder positiv. Dann haben wir angefangen, quasi den ersten Kreis zu machen und haben uns quasi auf Länder konzentriert, die sehr nah an Deutschland gewesen sind. Dementsprechend haben wir die Schweiz als erstes gemacht und danach Niederlande und Belgien dazu genommen. In diesem Jahr haben wir 5 neue Länder live genommen. Das heißt, wir sind oben nach Skandinavien gegangen, haben mit Dänemark, Schweden und Finnland quasi einmal die nordeuropäische Expansion gemacht und sind dann mit dem Zirkel weiter runtergegangen. Polen hatten wir ja schon, dementsprechend stand dann Tschechien und Italien auf der Agenda, und wir machen im nächsten Jahr, ziehen wir den Zirkel weiter. Das heißt also, wenn wir schon unten im Süden sind, dann machen wir Spanien und Portugal, dann geht's wieder hoch und dann sind wir in Irland und in UK, dann kommt Norwegen dazu und dann haben wir unten im Osten uns Ungarn und Rumänien angeschaut, die wir aufschalten wollen, und dementsprechend haben wir uns viel vorgenommen.
Das bringt ja irgendwann dann auch die Logistik so ein bisschen an ihre Grenzen. Ihr habt bis jetzt ein Logistikzentrum in Halle, das sozusagen für euch der Hub ist, mit dem ihr die Märkte bespielt, die ihr schon erschlossen habt, aber das wird ja dann irgendwann an sein Ende kommen, oder? An seine Grenzen, meine ich.
Ja, ein Glück. Also das Lager in Halle, auf das wir auch besonders stolz sind, eigene Mitarbeiter. Wir betreiben dort also dieses komplette Lager mit fast 400 Mitarbeitern. Vielleicht ganz interessant, jetzt ist ja Peak Season, dementsprechend wird dort jetzt...
Weil Weihnachten kommt.
Genau, weil Weihnachten ist, genau. Weil jetzt erstmal Black Week, Singles Day und Weihnachten vor der Tür steht. Das ist ja mittlerweile quasi...
Eine große Phase.
Genau, eine große Phase und viele, viele Möglichkeiten, Geschenke zu verkaufen. Aber wir arbeiten dann wirklich in 3 Schichten 24 Stunden dort. Das heißt also, dort verlassen bis zu 150, 160.000 Pakete jeden Tag unser eigenes Lager. Und zur Kapazität, das Lager ist mal geplant worden für eine Kapazität von ungefähr 1 Milliarde Umsatz. Wir haben ja über Zahlen gesprochen. Wir werden wahrscheinlich 2 Jahre noch benötigen, dann ist das Lager ausgereizt. Also wir gehen davon aus, dass wir 2027 mindestens ein weiteres Lager aufschalten werden.
Du hast gerade diese Black Week, Thanksgiving-Weihnachten-Phase beschrieben. Also welchen Anteil macht das so ungefähr am Jahresumsatz aus? Also was, ich meine, es gibt ja Branchen, in denen sind das 70-80%.
Also wenn wir das erstmal aufs ganze Jahr schauen, dann ist es so, dass wir in den Monaten November und Dezember zusammen 30% des Umsatzes machen. Das heißt also, für 2 Monate ist das schon echt eine ganze Menge. Mhm. Vielleicht nochmal spannend, der Black Friday ist wirklich ein sehr besonderer Tag und üblicherweise machen wir an so einem Tag das 10- bis 15-fache von dem Umsatz, den wir an einem normalen Freitag dann gemacht hätten.
Mhm. Allein also, an diesem einen Tag.
Mhm. Das heißt also, das ist auch wirklich absoluter Ausnahmezustand für die Logistik, für die ganze Firma. Das heißt also, wir fiebern gerade sehr auf diesen Höhepunkt wieder hin. Vielleicht auch ganz spannend, am 28. feiern wir dann auch immer eine große Party. Das heißt also, wenn wir sehen, dass alles gut wird, und bisher ist immer alles gut geworden, sind wir auch schon in der Vorbereitung für die nächste Party.
Vielleicht noch ganz kurz, mit wem das alles bewerkstelligt wird. Ihr habt hier an dem Standort, an dem wir jetzt hier gerade sitzen, in Berlin-Charlottenburg, sind ja 400 Leute angedockt. Und tatsächlich ist es ja auch so, habe ich schon gelernt, dass auch die gesamte IT von hier gemacht wird. Das heißt, es wird nicht ausgelagert.
Genau. Ja. Also, um das nochmal zu bestätigen.
Ich frage das deswegen, weil es ist ja relativ ungewöhnlich im E-Commerce. Also normalerweise hat man dann ja immer irgendwo eine Programmierabteilung in der Ukraine sitzen oder in Rumänien.
Ja, genau. Ich glaube, es zeigt nochmal, wie wichtig und wie sehr wir daran glauben, dass wir hier als Team zusammenarbeiten, und dementsprechend haben wir uns ganz, ganz aktiv dafür entschieden, alles hier in Berlin zu haben. Also inklusive Data, inklusive der IT, vielleicht mal ganz spannend. Wir haben aktuell knapp 70 Nationen hier unter einem Dach. Also ist ein kunterbunter Haufen. Wir sprechen hier normalerweise Englisch, außer im Podcast. Dementsprechend, also relativ weiblich, relativ jung. Es ist wenigstens für mich hier ein Vergnügen, jeden Tag reinzukommen und hier zu arbeiten. Und dieses Miteinander, ich glaube, das können wir nur erreichen, wenn wir wirklich auch alle an einer Stelle sind.
Letzte Frage. Wann ist Flaconi größer als Douglas?
Wow. Also ich glaube fast, dass es nicht unser Ziel ist, größer zu werden als Douglas, weil wir uns ja auf das Internet wirklich beschränken werden. Ich glaube aber, dass wir in den nächsten 5 Jahren relevant aufschließen werden, und würde mich aber auch freuen, wie gesagt, wenn Douglas gute Zahlen schreibt. Ich bin jemand, der sagt, Mensch, wenn der Markt gut unterwegs ist, dann ist das für alle gut, und dementsprechend drücke ich auch die Daumen für die Kollegen in Düsseldorf.
Okay, eine sehr diplomatische Antwort zum Schluss. Herzlichen Dank, Bastian Siebers.
Dankeschön.
Eine Sache noch zu dem Besuch bei Flaconi in Berlin-Charlottenburg. Gegen einen Fitnessraum plus Duschen bei der Arbeit ist wirklich nichts einzuwenden. Danach kann man dann ja auch ein gutes Parfum sicherlich gebrauchen. Den redaktionellen Schnitt für diese Folge hat wieder Lucille Garnier übernommen. Den akustischen Feitschnitt hat Andolin Sonnen besorgt. Und ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Gute. Bleiben Sie sauber und seien Sie gerne wieder dabei, wenn der nächste Kapitalwirtschaftspodcast erscheint. Bis dahin wünsche ich Nils Kreimeyer alles Beste und sage Tschüss.
Kapital, der Wirtschaftspodcast.